BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzlberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Seit Jahrhunderten bewirtschaften Bergbauern kleine Höfe in den Alpen. Und wir reden heute über die Bayerischen Alpen. Und damit bewahren diese Bergbauern eine einzigartige Kultur- und Naturlandschaft. Ohne die Bewirtschaftung sehen die Bayerischen Alpen und nicht nur die Bayerischen anders aus. Erst die Weiden machen die Landschaft zu der uns bekannten Kultur- und Naturlandschaft. Und das ist das Ergebnis einer jahrhundertealten Tradition. Bergbauer darf sich übrigens nur nennen, dessen Wiesen und Weiden über 700 Meter liegen oder in einer Höhe über 500 Meter mit einer bestimmten Hangneigung liegen. Der Titel ist durch eine EU-Richtlinie geschützt. Der Fotograf Klaus Einwanger, der hat einige Bergbauern in den Bayerischen Alpen über mehrere Jahre mit seiner Kamera begleitet. Und mit seinen Bildern dokumentiert er das Leben und Arbeiten der Familien. Herausgekommen ist ein wirklich wunderbares Buch, ein Bildband, schwer, großformatig. Und ja, jetzt habe ich ihn zu uns eingeladen, nach BR Heimat, der Klaus Einwanger. Und er hat einen Bergbauern mitgebracht, den er über die Jahre porträtiert hat. Das ist der Bergbauer Nikolaus Schreier aus Fischbachau. Freut mich sehr, dass ihr zwei da sind. Zweimal ein Klaus und ein Nikolaus. Grüß Gott, herzlich willkommen.
Grüß Gott. Hallo, servus. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja. Klaus Einwanger, die Fotografiererei. Warum Bergbauern?
Das lag bei mir tatsächlich sehr, sehr nahe, da ich in Oberaudorf, zwischen Oberaudorf und Kiefersfelden auf einem Bauernhof wohnen darf mit traumhafter Aussicht und selber sehr gerne in die Berge gehe. Deswegen sind diese Themen natürlich ganz nahe bei mir dran. In meinem Hauptberuf als Werbefotograf ist mein Schwerpunkt Food. Also das heißt, ich habe auch sehr viel mit Lebensmitteln zu tun. Und die Kombination ergab sich dann ganz wunderbar, dass ich einfach diese Möglichkeit genutzt habe, die Leute kennenzulernen. Und das ging damals auch über einen Auftrag. Ich durfte Landwirte und Bergbauern porträtieren für Verpackungen. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen im Gespräch erfahren, was da alles dahinter ist. Und mir war ganz, ganz wichtig, als Fotograf die Möglichkeit zu nutzen, daraus mehr zu machen. Aber es ist wirklich eine Geschichte, die so mit einem Gedanken entstanden ist, wo dann ein Gedanke zum anderen kam. Wir haben 2018 schon angefangen mit den Ideen. Und ich dann eben mit einem Partner zusammengegangen bin, mit einem Kunden von mir, zu sagen, oh, wie würde euch das denn interessieren? Also ich habe diese Initiative gehabt, hättet ihr da Lust, uns so ein Projekt zu machen? Und wir haben das einfach mal begonnen, ohne dass wir eigentlich genau wussten, was daraus wird. Aber es ist eben durch die Verbundenheit und durch die Möglichkeit, die Leute kennenzulernen und durch den Wunsch, da mehr zu erzählen.
Nikolaus Schreier aus Fischbachau, ja. Habt ihr euch vorher schon kennengelernt oder gekannt?
Nein, ich habe den Klaus Einwanger überhaupt nicht gekannt. Aber der ist das erste Mal bei mir auf den Betrieb reingefahren und hat mir schon gesehen, oh, der Mann, der kann sympathisch wirken. Und so hat sich auch das ergeben. Es waren wirklich von Anfang an schon super Gespräche und nicht belastend, sondern einfach frei raus. Also wirklich so wird man sich eigentlich mit einer Person, die schon vertraut ist, kennenlernen. Also der hat wirklich schon einen vertrauten Eindruck gebracht.
Und was aus dieser Vertrautheit, aus diesem ersten Eindruck entstanden ist, das ist eben dieser Bildband, ein wunderbares Buch, möchte ich sagen. Darüber reden wir in den kommenden zwei Stunden. Habe die Ehre, unser Vormittagsratsch. Heute zwei Klaus bei mir zu Gast. Der Klaus-Maria Einwanger, Fotograf, und der Bergbauer Nikolaus Schreier aus Fischbachau. Der Klaus-Maria Einwanger kommt aus Oberaudorf, hat ein Profi-Fotostudio und jetzt bin ich ja selber in einem Medium, in einem Medienunternehmen tätig, Klaus. Aber ich bin dann doch beeindruckt, wenn ich schaue, wie du aufgestellt bist. Wir drei haben uns tatsächlich für den heutigen Termin erst kennengelernt, aber wir haben uns auf das freundschaftliche Du geeinigt. Darum klingt es so, wie es klingt. Und ich bin beeindruckt, weil du deine Studios hast in Rosenheim, in Berlin, in Hamburg, aber du bist auch weltweit tätig. Nimm uns mal mit, wie der Klaus-Maria Einwanger, gebürtiger Münchner, zu diesem Studio kommt.
Also wenn ich wirklich von ganz Anfang anfangen darf, muss ich eine kleine Anekdote dazu erzählen. Das Ganze ist entstanden in einem Wohnzimmer von meinem Vater, der ein Gespräch hatte mit einem befreundeten Künstler, dem Rolf Merkel in Rosenheim. Die beiden haben telefoniert, er legt den Hörer auf und sagt, ja, okay, der Rolf hat ihm gerade erzählt, er gibt sein Atelier in Rosenheim auf. Und dann habe ich gesagt, okay, wir schauen uns das morgen an, da mache ich mein Studio hin. Bis zu dem Tag war ich noch nie in Rosenheim, ich kannte die Stadt nicht, ich habe also überhaupt keinen Bezug zu dieser Region gehabt. Wir sind am nächsten Tag in dieses kleine, nur 60 Quadratmeter große Atelier in der Kunstmühle in einem Atelierhaus gefahren. Und ich habe dann gesagt, okay, und hier werde ich mein Studio am 1. August 1990 eröffnen. Und genauso kam es dann. Also es war aus einer suchenden Situation raus. Ich habe also mich als Fotodesigner beworben, habe da ganz knapp die Stelle in Dortmund nicht bekommen. Ich habe verschiedene andere Sachen eben ausprobiert und war mir aber ganz klar, dass das mein Weg ist und habe eben auf die Art und Weise 1990 in einem ganz kleinen Atelier in Rosenheim begonnen.
Wir reden von 1990. Du bist Jahrgang 1967. Also das war jetzt so ganz jung nicht mehr. Mhm. Wie hat es den Klaus zur Fotografiererei überhaupt verschlagen?
Das ist auch eine ganz charmante Geschichte. Ich war mit 12 Jahren damals in Bayern auf einem KSJ-Jugendlager und da waren verschiedene, also katholische Jugend, Schülerjugend, und da waren verschiedene Sachen angeboten. Unter anderem Theaterkurse, Naturkurse, aber eben auch ein Fotokurs. Und da war ich mit 12 Jahren dabei und dann haben wir in dem Pfarrhaus, in dem alten Pfarrhaus, in dem Badezimmer ein Schwarz-Weiß-Labor eingebaut. Und ich habe mich für diesen Kurs angemeldet, hatte damals von meinem Vater die legendäre Kamera Olympus OM2 SP ausgeliehen, also wirklich eine hochklassige Kamera. Und nach diesem Kurs habe ich dann beschlossen, ich werde Fotograf. Ohne eigentlich ein Bild zu haben, was es genau bedeutet. Aber das Medium Fotografie, dieses mit einem Besucher Ausschnitte zu exzipieren, die du dann zeigen darfst, dass dein Bild ist, das hat mich von dem frühen Kindheit an so fasziniert, dass ich mir auch tatsächlich nie irgendetwas anderes überlegt habe.
Aha. Du hast mir immer im Vorgespräch auch schon erzählt, was dich immer begleitet, ist der Begriff ein bisschen Naivität. Und ganz positiv gemeint, weil du, offen an die Dinge gehst, oder? Kann man das so sagen?
Ja, ich würde, vielleicht missbrauche ich auch dieses Wort Naivität, aber ich finde es trotzdem sehr aussagekräftig, weil ich die Dinge erstmal nicht hinterfrage, sondern sie eigentlich wie ein Kind naiv einfach mal mache. Und dann gucke ich, was kommt dabei raus. Also ich bin keiner, der Dinge ganz extrem weit plant, der einen Nutzen vorpostuliert im Sinne von, was bringt mir das Ganze, sondern mein Interesse ist einfach die Neugierde, die ich in dem Moment für ein Thema habe oder für eine Herausforderung habe, einfach mal auszuprobieren und dann zu gucken, was dabei rauskommt. Ja? Und ich habe dir ja schon gesagt, ich bin jetzt weder kein großer Freund von der Weg ist das Ziel, weil dann kommt man, wie gesagt, nie an. Aber es ist einfach dieses sich mal auf den Weg machen und einfach mal Sachen auszuprobieren, ohne den genauen Plan zu haben. Und das ist eine Grundeigenschaft von mir. Mhm.
Wie kommt es dann? Hat sich das auch einfach so ergeben, dass du gleich drei Standorte hast? Also ein bisschen Plan braucht es ja dann doch, ein bisschen Logistik muss ja dann doch mit verbunden sein.
Eigentlich muss ich dich auch da leider enttäuschen, Hannes. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich habe angefangen in meinem Studio, das war nachts mein Quartier und abends, über tags dann mein Studio. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ganze Ding wächst so ein bisschen über mich hinaus, im Sinne von Aufgaben, von Feldern. Aber ich hatte niemals geplant, ein Unternehmen jetzt mit aktuell 20 Mitarbeitern zu führen, drei Studios, vor Corona auch noch mit einer Repräsentanz in New York, die sich jetzt über Corona leider erledigt hat. Das hatte ich nie geplant. Das hat sich so entwickelt, weil ich es einfach für sinnvoll erachtet habe, Leute mit an Bord zu holen, die Dinge besser machen als ich, weil die eigenen Möglichkeiten immer irgendwie beschränkt sind. Und da stehe ich auch dazu. Also ich habe Gott sei Dank Mitarbeiter, die Dinge viel besser können, als ich sie kann. Sonst hätte ich die falschen Leute. Und ich bin eigentlich eher der, ich vergleiche es immer mit einem Dirigenten, der dann sagt, ich schaue, dass es gut klingt und dass es irgendwie Spaß macht. Und das ist mir weit vordergründig, aber geplant war es nicht.
Habe die Ehre. Der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Zwei Gäste bei mir heute im Studio. Der Nikolaus Schreier aus Fischbachau, Bauer, Bergbauer, und der Fotograf Klaus Einwanger, Klaus Maria Einwanger, der den Nikolaus über ein paar Jahre hin porträtiert hat, unter anderem ihn, und daraus ist ein wunderbarer Bildband entstanden, Bergbauern, ganz großformatig, schwer, richtig gewichtig, Klaus, kann man sagen. Wir reden aber ein bisschen zur Geschichte, wie es dahin gekommen ist, zu diesem Bildband. Und zu dieser Geschichte gehört die Geschichte von Klaus Maria Einwanger mit seinem Studium, mit seinen KME-Studios, sitzt in Rosenheim, Hamburg, Berlin, international unterwegs. Und dann bist du doch bei diesem heimatlichen Thema gelandet. Aber bevor man bei diesem Thema landet, selber nur landen, sind wir ein bisschen international unterwegs. Klaus, ich habe vorhin zwei Eckdaten genannt, Corona, da kommen wir noch drauf. Und anderes bedeutsames Datum für die, das war Anfang der 2000er Jahre.
Genau. Also jetzt, im Jahr 2002 war ja auch eine ähnliche Situation, wie wir sie jetzt gerade hatten, mit zwei rezessiven Jahren hintereinander. Und das haben wir natürlich in der wirtschaftlichen Situation, weil wir vom Konsum lebten, sehr gemerkt. Im Nachhinein muss ich sagen, war es eine ganz spannende Zeit, weil ich mir neue Themen überlegt habe für mein Studio und neue Auswirkungen. Also unter anderem habe ich 2002 dann angefangen, Food-Fotografie als mein Hauptthema zu entdecken. Auch mit so einer wunderbaren Begegnung und einer
Food-Fotografie, klingt so neudeutsch, also Essen, du machst, ich hab ja ein bisschen rumgestöbert, ja. Natürlich, unglaublich schöne Bilder, wie man eine Kaffeetasse oder ein Espresso oder ein Gericht aufbereiten kann und fotografisch festhalten kann. Das ist eure Kunst.
Ja, und bei mir geht es halt so weit, dass ich auch Menschen mit Essen, also ich mag es unglaublich gern. Wir haben jahrelang die Weber Grill Kampagnen sehr erfolgreich mit auch Gold Awardeden Kampagnen fotografiert hier in Deutschland, dann noch die Marke mit reingegangen. Also Menschen, was mit Essen zu tun haben. Und das habe ich dann entdeckt für mich und bin extrem glücklich, weil ich da einfach einen Foodstylisten kennengelernt habe. Gesagt, wir probieren einfach mal was aus. Das hat dann gleich El Bistro abgedruckt, was damals so die Vogue unter den Food-Zeitschriften war, und habe mich in Deutschland und international ganz gut etablieren können als jemand, der diese Inszenierungen am Teller kann, der die Inszenierungen mit Menschen kann, und dadurch, dass ich vorher auch mal einiges an Architektur europaweit fotografiert habe, auch das Ganze in Räume fassen kann. Also ich hatte da so ein, jetzt nicht Alleinstellungsmerkmal, aber so einen kleinen Benefit auch, wo ich mich ganz gut im Markt etablieren konnte. Trotzdem war das natürlich damals eine harte Zeit zu starten. Ich habe dann 2004, 2005 angefangen, in Indien, in Delhi ein Studio aufzubauen, weil ich mir überlegt habe, okay, wo sind die Zukunftsmärkte? Die sind in Indien, die sind in Südamerika und die sind in China. Für China musst du quasi zu viel Geld haben. In Südamerika war es mir nicht sicher, ob man das überlebt. Und dann habe ich mich für Indien entschieden und habe also da mit einem baden-württembergischen Konsul dann Wirtschaftskontakte aufgebaut und war einfach 3 Jahre lang da sehr interessiert dran, in Indien auch Kontakte aufzubauen. Das wiederum hat mich für den deutschen Markt wieder ganz spannend gemacht und so weiter. Es ist immer so dieses einfach mal ausprobieren und irgendwie neue Dinge zu erfahren. War eben da auch schon immer ganz, ganz spannend.
Ist es dann so, läuft mal was hinterher, wenn ich jetzt, mag ich jetzt nicht despektierlich meinen, aber läuft mal was hinterher? Man muss ja Aufträge generieren oder an Land ziehen irgendwie. Oder kann man sich so etablieren oder sowas erarbeiten, dass man sogar einen Trend setzt oder selber maßgeblich was vorgibt?
Ich glaube, das ist beides. Einen Trend zu setzen ist uns einige Male gelungen. Also wir haben zum Beispiel mit der Bildsprache, die wir in dem Moment auch bei Weber Grill hatten, Maßstäbe gesetzt. Wir haben da was ganz Neues in den Markt gebracht, zusammen mit der Agentur natürlich. Die Art Direktorin, die ich wirklich sehr, sehr schätze, die Anna Pereira. Dabei ist es uns das ein oder andere Mal durchaus gelungen, auch Trends zu setzen. Aber natürlich läuft man auch mal Sachen hin und her. Also jeder, der ein Unternehmen hat, der langsam steigende Fixkosten generiert, der weiß auch, dass man dann auch eine Notwendigkeit hat. Eine gewisse Freiheit, Unabhängigkeit verliert, die man mit dem Preis bezahlt, ja. Aber ich habe es immer ganz gut hingekriegt, so eine Mischung zu finden. Einerseits innovativ neue Dinge anzuregen, anzubahnen und dann natürlich auch wieder, ja, sage ich mal, gnadenlos Auftragsarbeiten zu machen, klar.
Jetzt sitzt da neben dir der andere Klaus, der kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Mhm. Hat der Bauer an sich da eine größere Freiheit, wenn ich das jetzt so sehe, vielleicht als jetzt in dem Fall der Fotograf, der natürlich schon, oder viele andere Menschen, die im Unternehmen darauf angewiesen sind, dass sie einen Auftrag kriegen. Du, Klaus Schreier, kriegst ja keinen Auftrag. Du hast deine Viecher, du hast dein Land, du musst der Natur, du musst den Jahreszeiten auf dir schauen. Ja. Aber dass jetzt ich komme als Hitzlberger Hannes und will vom Klaus Schreier was, das passiert so nicht.
Also es ist schon, wir sind auch Unternehmer, wie jeder andere auch. Und wir müssen auf jeden Fall, muss ja der Betrieb laufen, der muss ja schwarze Zahlen bringen. Wir müssen schon was leisten, weil der Betrieb kann nicht stehen bleiben. Weil wenn du stehen bleibst, dann gehst du mit der Zeit. Also du musst da auch mit der Zeit gehen. Nicht mit allem musst du mitgehen, aber mit bestimmten Sachen musst du mitgehen. Musst da auch wieder investieren drin. Und ich bin genauso wie auch der Klaus gebunden an verschiedene Vorschriften. Wir kriegen immer mehr Vorschriften, jetzt sogar sehr viele, wo man immer vom Bürokratieabbau redet. Aber wir haben die zum Erfüllen. Ich muss meinen GV-Besatz auf meine Fläche bringen. Dass
das der heißt was? Was ist der GV-Besatz?
Großvieheinheiten. Eine Kuh ist eine Großvieheinheit.
Und ach, so nennt man das, okay.
Ja, genau. Das ist GV, nennt man das dann abgekürzt. Und das ist eine Großvieheinheit. Und die muss ich auf die Fläche pro Hektar, darf man halt 3 Großvieheinheiten haben. Das war der natürliche Kreislauf. Und der Kreislauf, wenn missbraucht wird, dann habe ich ein Problem auch in Zukunft mit der Natur, also auch mit Grundwasser womöglich. Und wir sind ja Betriebe mit Tradition, wir möchten ja die Betriebe erhalten und möchten auch die Natur nach außen hin zu halten. Und es soll ja die Umwelt auch dabei nicht Schaden tragen. Und darum halten wir das, was der Boden braucht, das düngen wir, das bringen wir am Boden wieder zurück. Und das ist halt der natürliche Kreislauf, den wo ich mit meiner Viehwirtschaft mache. Ich hab schon ein bisschen Zukaufsfutter, da brauchen wir ja. Also das ist das Kraftfutter, wo die Kühe kriegen. Also das ist praktisch Getreide, das ist Raps oder... Also Soja habe ich nicht im Einsatz, weil Soja ist für mich, das kann man umgehen, das muss ich nicht haben im Betrieb. Aber ich habe Weizen mit drin und ich habe Mais mit drin. Der Mais ist natürlich ein Ausgleichsfutter, weil unser Grünland ist ein extremes Eiweißfutter und Mais bringt Stärke. Also ich muss die Kuh gesund erhalten. Man muss sich die Kuh, den Banzen vorstellen, wie eine Biogasanlage. Und wenn die funktioniert, dann arbeitet der Banzen richtig und die Kuh bleibt mir gesund. Und das ist das Wichtigste. Und dann gibt es mir auch Milch und fühlt sich wohl. Und somit kann ich auch wieder meine Molkerei beliefern. Das ist wieder ein wichtiger Abnehmer für mich. Und da bin ich wieder bei den Unternehmen. Ich muss die Termine und die Vorgaben von der Molkerei einhalten. Sonst kann die bei mir die Mühle nicht holen. Weil die halt heute, die sind ja unter Druck von Großhandelsketten. Und die halt natürlich nur die Milch, wenn ich bestimmte Qualitätsmerkmale mit einhalte. Und da gehört der Gefrierpunkt dazu, da gehört Fett und Eiweiß dazu. Und dann der Keimgehalt und der Zellgehalt. Und der Keimgehalt, das ist ja klar, das weiß jeder, das ist der Schmutzanteil. Und den halt die natürlich möglichst ganz niedrig, weil umso haltbarer ist die Milch. Und der liegt jetzt derzeit bei uns, also in meinem Betrieb bei 6.000 Keime und geht rauf. Also ein Mittelwert von der Molkerei ist vorgegeben mit 30.000. Und ich bin immer zwischen 6.000 und 10.000. Also das haben wir hoch auf die Fahne geschrieben, dass das sehr weit unten bleibt. Und das sind halt auch die Aufgaben von unseren Betrieben. Das ist nicht, mir ist frei in der Natur, das stimmt. Aber gewisse Vorgaben haben wir im Betrieb auch und die müssen wir einhalten. Also da kommen wir nicht drum rum. Und es ist nicht mehr so frei wie es früher. Die haben gesagt, ja, heute mache ich das nicht. Das passiert auch nicht. Aber mittlerweile ist es schon so, wenn du das nicht an den gleichen Tag erledigst, kannst du wieder einen Tag zu spät dran sein. Also es ist schon schön, mit der Natur draußen sein und sonst machen wir es ja auch nicht. Also gewisse Freiheiten sind schon da, aber nicht mehr so, wie man sich das vorstellt. Also, wie es manchmal in so Spülfilmen gesagt wird, also so ist es nicht mehr. Also wir haben schon gewisse Vorgaben und das finde ich auch so schön, wie der Klaus da war, der hat da schon gefilmt Und der hat aber wirklich die Abläufe gefilmt, wie es am Betrieb abläuft. Nichts raus, sondern genau, wie es abläuft. Mhm. Der war dabei, wenn wir die Kälbchen das erste Mal auf die Weide hinausgebracht haben. Und das ist ja immer spannend, weil die wissen ja nichts. Das ist ja ein Vieh, das ist im Stall geboren und darf auch im Leben im Stall bleiben. Aber wir möchten ja für das Vieh, das brauchen wir als Landschaftspfleger und natürlich auch als Fleischproduzenten und Milchproduzenten, brauchen wir es ja auch. Und das ist ja der wichtige Einklang. Und das hat er mitgefilmt, wie die das erste Mal auf die Weide kommen. Das ist schon eine Herausforderung fürs Vieh und für den Mensch, weil es sollte ja möglichst ruhig abgehen und die müssen den Zaun kennenlernen und müssen auch lernen, dass draußen das Gras selber abreißen müssen, also abbeißen und dann auch verwerten. Und das ist schon, das hat er genauso gefilmt, wie es bei uns am Betrieb abgelaufen ist. Und das ist immer mit Spannung verbunden.
Und das kann man natürlich wirklich schön sozusagen nachblättern in diesem Bildband Bergbauern, wo natürlich nicht nur du drin bist, Klaus, aber da, wo man einen wirklich schönen Einblick kriegt in das Leben dieser landwirtschaftlichen Betriebe. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Zwei Nikoläuse, zwei Kläuse habe ich heute zu Gast, den Klaus Einwanger und den Nikolaus Schreier. Der eine Fotograf, der andere Bergbauer in Fischbachau. Und der eine hat den anderen porträtiert in einem wunderbaren Bildband. Und wir reden über diesen Bildband, wir reden aber auch über die Fotografiererei ganz allgemein. Klaus, du hast vorhin schon erzählt, das hat schon auch schwierige Phasen gegeben in deinen Studios. Du bist halt gut aufgestellt, wenn man das so sagen darf, KME-Studios. Rosenheim, Hamburg, Berlin, international unterwegs. Und dann hat er doch den, möchte ich sagen, Rückgriff auf die Heimat gemacht und sich da am Wendelstein getummelt und den Bergbauern auf die Finger geschaut und bei ihrer Arbeit zugeschaut. Jetzt bleibe ich aber nochmal international. Vor einigen Jahren hast du dich in, es war New York, London, Tokio aufgehalten, weil du ja nicht nur Bergbauern auf die Finger schauen magst, du magst insgesamt, bist ein neugieriger Mensch und ein offener Mensch. Und in diesen drei Städten hast du Taxifahrern bei der Arbeit zugeschaut.
Ja, das Buch ist genau vor einem Jahr rausgekommen, aber das Projekt Fotografiert hatte ich noch vor Corona 2019. Und entstanden ist es tatsächlich so, weil ich sehr oft in New York war, jetzt leider nicht mehr bin, durch die Arbeit, die ich dort machen durfte, und ich mit Taxifahrern in Kontakt gekommen bin und gemerkt habe, was die für existenzielle Probleme haben. Ganz speziell jetzt eben in New York ist Uber eingedrungen und diese Ridesharing-Unternehmen und haben Existenzen zerstört. Und ich habe das mit Gesprächen und mit diesen Menschen als wichtig empfunden, eben die Möglichkeit, die du als Fotograf hast, eine Geschichte zu erzählen. Mir einfach die Zeit genommen und gesagt, okay, ich bin wieder nach Deutschland zurückgeflogen und gesagt, da will ich eine Geschichte draus machen. Ja? Ebenso wieder mit meiner Naivität, ohne zu wissen, was eigentlich draus wird, sondern einfach mal anzufangen. Und als ich in New York war, ich habe da mit der Taxigewerkschaft zusammengearbeitet, habe ich das einem PR-Freund erzählt aus London und er hat gesagt, okay, dann machen wir London und Tokio. Und zwar aus dem Grund, weil A, in allen drei Städten Taxi was Ikonisches sind, also das sind so weltbekannt aus Filmen, aus verschiedenen Songs und Liedern oder eben auch aus der Möglichkeit, dass du dir so einen kleinen Gimmick als Urlaubsnippet mitnimmst. Wir sind in drei verschiedenen Kulturkreise, aber was mich am meisten interessiert hat, ich konnte zeigen, wie unterschiedlich der Impact ist. In New York ist wirklich, die Fahrer sind eigentlich am Verzweifeln, die sind existenziell ruiniert. In London ist es so, dass sie eben eine starke Lobby entwickelt haben und wirklich auch noch sich behauptet haben gegen Uber. Und in Tokio spielt Uber keine Rolle. Das sind einfach respektierte und hoch angesehene Berufe dort und oft auch Zweitberufe, weil die Rente nicht ausreicht. Und in dem Buch und genauso auch im Bergbaubuch geht es mir als eine Hauptbotschaft um die Verantwortung des Konsumenten, dass ich alles, was ich mache, hat einen Impact auf jemanden. Ob ich eben hochwertige Lebensmittel kaufe oder ob ich billige Lebensmittel kaufe. Im Bergbauernbuch möchte ich unbedingt aufzeigen, dass was für Arbeit dahinter steckt und was wertvoll ist an Lebensmitteln, die auf dieser Grundlage erzeugt werden. Bei Uber und diesen Sachen geht es mir, ich kann mir nicht anmaßen, den Zeigefinger zu heben und jemandem zu sagen, was er machen muss. Ich kann nur den Finger heben und sagen, schaut euch mal das an, was jeder von uns persönlich für eine Verantwortung hat. Und das ist mir die grundlegende Situation und die grundlegende Intention und Motivation für diese Bücher gewesen. Aber auch da, beim Taxibuch, habe ich einfach die Bilder gesammelt und gehabt. Und irgendwann kam der Gedanke, wow, da kannst du ein Buch draus machen. Genauso beim Bergbauernbuch. Auch der Klaus hat mich oft gefragt, du Klaus, was macht ihr denn eigentlich mit den Bildern? Und ich habe dann gesagt, keine Ahnung, mal gucken. Jetzt geht es erstmal um die Bilder zu haben und um die Bilder zu suchen. Aber die Verbindung dieser beiden Themen liegt bei mir in dem Grundthema Wertschätzung und Aufzeigen, dass wir als Konsumenten eine extrem hohe Verantwortung haben.
Also das ist natürlich ein Aufruf, den kann man nicht oft genug sagen, finde ich, wenn ich das jetzt so höre.
Genau,
das
und letztendlich ist es ja auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich hab auch gesagt im Vorgespräch, irgendwann, wenn du dein ganzes Leben lang Werbung fotografierst, was mir coole Momente weltweit eingebracht hat, wirklich coole Momente, ganz unvergessliche Momente, irgendwann kommt der Punkt, dass du etwas schaffen möchtest, was bleibt und was einfach ein bisschen mehr Bedeutung hat. Und wohl wissen, dass wir den Dingen die Bedeutung geben. Mir war es wichtig, einfach was zu haben, was ich in der Hand habe, was bleibt, was ich weitervermitteln kann und wo ich die Botschaft, die mir im Leben wichtig ist, in der Form, die es mir möglich ist, vermitteln kann.
Das sagt einer, der tatsächlich schon einiges in der Welt umeinander gekommen ist. Du hast ja auch schon mit vielen prominenten Persönlichkeiten gearbeitet. Ich habe es jetzt gar nicht mehr alle parat, ob das jetzt Jürgen Klopp heißen oder Johann Lafer oder...
Ja, also das ist für mich zum Beispiel auch eine schöne Begegnung, wobei ich halt immer so vom Grundthema, Menschen sind Menschen und wenn sie berühmt sind, ist es ganz spannend, weil man kennt sie eben. Und es gibt natürlich, also die ganzen Begegnungen, die ich haben durfte, also mit Johann Lafer durfte ich 10 Tage in Sizilien reisen, mit Jürgen Klopp durfte ich in Liverpool fotografieren, in einer unglaublich tollen Location. Also wenn du dann in diesem Pub in der Penny Lane bist und dann erfährst du, dass hier Freddie Mercury übernachtet hat und die Beatles ihre ersten Gigs hatten. Also was ich zusätzlich erfahren durfte über meinen Beruf. Gab es ein Jahr, wo ich auf 5 Kontinenten fotografiert habe. Das ist schon herausragend und ich weiß, dass ich absolut privilegiert bin, das alles in meinem Leben über den Beruf kennenlernen zu dürfen und auch wirklich zu sagen, das genießen zu dürfen, also Menschen zu begegnen. Ich habe lange mit Thomas Müller zusammenarbeiten dürfen. Also ich sage immer, ich bin kein FC Bayern-Fan, aber ich bin Thomas Müller-Fan, weil es einfach ein unglaublich toller Mensch ist. Ich durfte Mario Götze fotografieren und einige andere. Also das sind schon tolle Menschen aus der Kulinarik oder aus dem Sport jetzt in dem Sinne. Wichtig ist mir immer, dass es gute Menschen sind. Ich hasse Arroganz, ich hasse Überheblichkeit. Das ist etwas, was ich gar nicht kann und wo ich auch nicht hinpasse. Aber wenn Menschen, egal ob sie bekannt sind oder nicht, die offen begegnen, und dann Jürgen Klopp ist da ein ganz hervorragendes Beispiel, der jedem am Set die Hand gegeben hat, der mit jedem ein Handy-Selfie gemacht hat, der für jeden da war, auch Thomas Müller, mit dem wir dann Schafkopf gespielt haben und so. Also das ist einfach tolle Begegnung. Da geht es um das Gesamte. Dass die Menschen bekannt sind, ja, das war schön und das hat mich auch geehrt, dass ich das Vertrauen des Kunden bekommen habe. Es geht ja bei uns auch viel um Vertrauen des Kunden, dass du die Leute so darstellen kannst, damit sie dann eben auch für die Botschaften der Werbung funktionieren. Aber in erster Linie ging es mir immer um diese unglaublich grandiosen Begegnungen. Aber das ist sowieso mein Credo. Also auch wenn wir uns begegnen, es geht immer um Begegnungen im Leben, was das Leben ausmacht.
Zu diesen Begegnungen zählt auch der Nikolaus Schreier aus Fischbachau. Ihr habt euch vor diesem Buchprojekt nicht gekannt.
Nein, wir haben uns überhaupt, also ich habe einen Klaus nur über die Molkerei kennengelernt, weil da hat es geheißen, der kommt zu dir auf den Hof und der macht die Filmproduktionen. Und das hat geheißen, es wäre nur ein ganz kurzes Projekt. Also es wären gerade ein paar Werbeminuten. Und aus diesem ganzen Projekt ist eigentlich das jetzt entstanden, was wir bereits da im Buch erlingen haben. Aber es war nicht nur mein Betrieb, es waren auch die anderen Betriebe, genauso tolle Betriebe und wirklich auch so tolle Bergbauernfamilien und du hast überall Neukinder. Und es haben die haben mit den gleichen Problemen, jetzt kämpfen wir ja. Also es möchte jeder den Betrieb am Leben erhalten und möchte aber den Betrieb nicht in einen Industriebetrieb verwandeln, sondern ein Bergbauernbetrieb sollte das bleiben, auch für die nächste Generation. Und da muss halt alles drauf gemacht werden und auch da werden, von uns selber raus auch, dass man eben die guten oder die gesunden Lebensmittel auch so am Markt bringen. Nur dann haben wir eine Chance, weil ich sehe jetzt nicht die große Chance, wenn wir da auf Subventionen nur in Zukunft denken. Weil ich sehe das so, der Staat, der kommt immer mehr in Geldschwierigkeiten und ich glaube, das ist viel gesünder. Der Betrieb erhält sich selber, dass man welche Subventionen braucht, das hat ja andere Unternehmer auch, aber nicht nur auf die verlassen, sondern der Betrieb soll wirtschaftlich selber laufen.
Sagt der Nikolaus Schreier, der von einem Hof kommt, der mittlerweile eine 500 Jahre Geschichte
hat. Der geht bis zum Jahr 1452 zurück, wo ich da die Unterlagen habe und in die Klosterbücher geht er noch weiter zurück.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Bei mir zu Gast der Nikolaus Schreier, Bergbauer aus Fischbachau und sozusagen sein Porträtfotograf, der Klaus Einwanger. Ein wunderbarer Bildband, der vor mir liegt. Nikolaus Schreier, eure Familie, ich habe es vorhin gerade angesprochen, ihr habt eine unglaublich lange Tradition. Das reißen wir jetzt gerade noch ein bisschen an vor den 11 Uhr Nachrichten. Aber 500 Jahre, was macht das mit einem? Also, ist man da stolz oder macht das mit dir?
Das ist auf jeden Fall ist das irgendwie an selber raus wieder so ein Bewusstsein. Ich kann jetzt den Betrieb auch nicht entlassen. Ich muss den Betrieb an die nächste Generation weitergeben. Weil die Schiene da dran an den ganzen ist das, seit das zurückliegt, seit über die 500 Jahre, ist das nämlich, dass das immer unter dem gleichen Betrieb Schreier gelaufen ist. Hat immer Sonnerhof geheißen, immer schon. Und immer ein Sohn von den ganzen vielen Kindern, weil früher haben sie ja mehr Kinder gehabt, hat den Betrieb übernommen. Ob jetzt das der Älteste oder der Jüngste war, bei mir ist jetzt wieder der Jüngste. Der hat wieder Interesse an diesem Betrieb, der möchte ihn weiterführen. Und zwar wieder schon ordnungsgemäß. Nicht jetzt irgendwie industriell, sondern ganz normal als Bergbauer. Geht momentan, weil es sich halt jetzt so ergibt, noch nebenbei in die Arbeit, aber das wird halt dann zu viel. Und dann sollte man halt von dem Betrieb leben können. Das ist uns schon wichtig. Und wir möchten ja den so erhalten. Und der ist auch von jeder Generation zu Generation über Flächenkauf wieder ein bisschen erweitert worden. Und das ist so das Interessante, weil das war damals in meiner Gegend, das heißt Brunnfeld, war das der kleinste Betrieb. Also das war wirklich eine kleine Sache mit 3-4 Kühe. Und jetzt inzwischen haben wir halt doch 50 Kühe. Also, und das reicht. Wir sagen, das reicht. Und das, wir müssen ja nicht nach oben raus und das muss ja nicht irgendwie industrielle Bewegung werden, sondern es sollte ein ganz normaler landwirtschaftlicher Familienbetrieb sein. Und wie kann der leben davon?
Ein ganz normaler landwirtschaftlicher Betrieb. Darüber redet der Nikolaus Schreier bei uns hier in HWDR. Nach 11 Uhr geht's weiter.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Der international renommierte und preisgekrönte Bildgestalter Klaus-Maria Einwanger, der nutzt seine Kamera gerne, um neben seinen werblichen Arbeiten auch Geschichten zu erzählen, die ihm persönlich am Herzen liegen. Mitten von Menschen, da fühlt er sich wohl, er genießt aber auch die Einsamkeit der Berge. Dort lebt und arbeitet er auch, er ist in Oberaudorf zu Hause, der gebürtige Münchner. Und ja, er beobachtet, reflektiert und will damit Zeichen setzen. Und mit seinem Bildband Bergbauern, der jetzt erschienen ist, da erfüllt er sich einen lang gehegten Traum. Die Liebe und Wertschätzung für seine Heimat ist hier in einem einzigartigen Dokument festgehalten. Und er ist bei mir zu Gast, Klaus-Maria Einwanger. Und er hat mitgebracht einen, den er in diesem Bildband porträtiert hat. Das ist der Nikolaus Schreier, Bergbauer aus Fischbachau. Euch zwei nochmal herzlich willkommen in München.
Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, schön.
Nikolaus, wir haben es vorhin schon angerissen. Du hast eine lange Tradition bei dir im Buckel oder auf dem Rücken, vielleicht auch eine Last. 500 Jahre, über 500 Jahre gibt es euren Hof. Aufgabe, Bürde, Freude, was ist es alles?
Es ist eine gewisse Aufgabe, es ist eine Bürde und ja, ich muss echt jetzt dazu sagen, als Jugendlicher war mir eigentlich das nicht so gelegen, da ich Landwirt wäre. Ich wollte eigentlich doch raus aus dem Betrieb, wollte eigentlich Mechaniker werden, LKW-Mechaniker. In Mirschbach war da besonders bekannte Mercedes-Werkstatt. Der Chef war persönlich bei mir am Betrieb, hat gesagt, ich muss unbedingt bei ihm anfangen, ich habe sehr gute Aussichten bei ihm. Dann ist leider mein Vater, der hat immer schon mit Asthma zu tun gehabt, ist ganz schwer erkrankt. Und dann war der Standpunkt, was machen wir jetzt? Legen wir den Betrieb total still oder ich entscheide mich jetzt für die landwirtschaftliche Ausbildung. Ich war bereits schon in der Berufsschule als Mechaniker eingetragen, habe kurz entschlossen, aber wirklich kurz entschlossen, habe ich gesagt, gut, ich steige jetzt in die Landwirtschaft ein. Aber dann, richtig, dann die Schulen alle durchlaufen und dann machen wir aus dem Betrieb mehr, weil es muss was passieren. Tierwohl habe ich dort schon gewusst, war natürlich sehr revolutionär bei uns, weil ich habe dann einen Laufstall gebaut, der, wobei ich im Allgäu eigentlich bekannt war schon. Habe mir von außen viele Möglichkeiten angeschaut, was ich schaffen kann. War der erste Laufstallbetrieb im Leitzachtal. War natürlich, mein Vater ist sehr stark bekämpft worden. Wie kannst du deinen Jungen so einen Schmarrn machen lassen? Also das geht nicht. Ich habe auch dann ganz schöne Querschläge gekriegt vom Bauamt, weil die sagen, so Industriehalle wollen sie nicht im Leitzachtal. Das sollte traditionsgemäß, die Häuser müssen bleiben, die Einfürsthöfe. Dann habe ich gesagt, gut, ich bin an einer Hanglage, dann mache ich einen Doppelstock, also ich mache oben wieder Lagerhalle, unten mache ich meinen Stall rein, aber es muss ein Laufstall werden. Dann haben wir das durchgekämpft, samt für Landwirtschaft in Mirschbach damals, haben wir der Amtschef wirklich gut geholfen. Er hat gesagt, doch, lasst den, der möchte mal was Neues machen. Weil die Anbindehaltung ist nur mit Kuhtrainer, dass die Viecher sauber geblieben sind. Also die haben oben einen Elektrodraht drüber gehabt, dass wenn sie das Koten einen Buckel aufwerfen, müssen sie zurückgehen und dann geht es in drinnen rein. Das wollte ich nicht. Ich wollte das haben, die Kuh sollte eine freie Bewegung haben und wir haben uns dann entschlossen, auch mit dem Vater, wir bauen jetzt einen Laufstall. Vater war dann wieder fitter. Ich habe mir einen Bau mit einem Maurer, ganz allein haben wir den Laufstall dann gebaut. Wir haben über ein Jahr hingebaut, ist ja klar, weil wir haben halt länger gebraucht. Wir haben auch wieder Ideen einfließen lassen, was du wieder verbessern hast können. Und dann ist der Stall ja so entstanden. Den gibt es jetzt mittlerweile seit 34 Jahren. Und ist natürlich jetzt wieder so weit, dass der Junior, sagen wir es, ja, er darf den gern als Jungviehstall nutzen und darf sich gern nur mehr für Kühe was machen. Also das ist jetzt der entscheidende Punkt. Der steigt jetzt auf jeden Fall mal ein in die Landwirtschaft. Und so wie es ausschaut, will er auch weitermachen. Also, er ist bestrebt dazu. Und ich sage, das ist dann schon eine Freude, weil dann muss ich sagen, habe ich doch zu wenig geschimpft vor die Kinder. Weil sonst hätten sie den Betrieb vielleicht gar nicht wollen. Also muss doch eine positive Wirkung da gewesen sein. Und der macht es wirklich gern jetzt. Aha. Er ist mittlerweile verheiratet, hat auch zwei kleine Buben. Die Enkel sind bei mir dabei, oft. Und genau wieder mit dem gleichen Interesse dabei. Also, ich glaube, der Klaus hat ja auch oft im Film festgehalten und auch in Fotos. Und ich glaube, mich versucht zu wissen, tut man gar nichts. Aber es hat keine Generation in der Hand und keiner weiß, es muss von dir selber rauskommen. Es hat mich dann natürlich so angespornt, weil der Vater hat mir viel Freiheiten lassen durch das. Hat mir dann 96 den Betrieb übergeben und seitdem bin ich jetzt am Anwesen. Selber Chef. Und jetzt ist Zeit, jetzt muss ich schon langsam abtreten. Also jetzt mal da raus aus der Verantwortung wieder. Und das, glaube ich, kann ich jetzt gut machen wieder. Und das ist dann schon, wo ich sagen muss, das erfüllt dann. Dann sagt man ja, hat man es doch nachhinein richtig gemacht. Wobei jetzt die andere Laufbahn natürlich nicht weiß, weil die hat es ja nicht ergeben. Ja. Aber die ich war jetzt wirklich gern Landwirt, muss ich sagen. Ich habe es gern gemacht.
Na gut, du bist ja dann, also das bleibt ja dann doch hineingewachsen insofern, weil du halt, oder weil du aus diesem Betrieb kommst. Ja. Also es ist ja nun mal da, das Also das unterscheidet dann ja schon, diese 500 Jahre, die sind ja, ja nicht ja. nix. Also.
Nein, es war schon, also ich möchte auch nicht der sein, wo jetzt den Betrieb unterbricht. Und es war ja eigentlich wirklich schön, weil ich habe eine Möglichkeit gehabt, ich habe meinen Nachbarn dann zubachten können. Und ich meine, die Möglichkeit, wie es da war, war nicht so gut, weil der Nachbar ist gestorben praktisch mit 62 Jahren. Aber die haben gesagt, ja, ihr habt jetzt da eine Erweiterungsmöglichkeit und das ist hofnah. Also das muss man auch sagen. Mhm. Und das ist schon super. Weißt? Ich habe die ganzen Flächen rund um mein ganzen Betriebsgebäude. Also ich habe Weidewirtschaft. Ich bin ein Anhänger von der Weidewirtschaft. Und ich verteidige da das, weil ich finde, so eine Kuh muss raus, die muss seine Sache selber holen. Die soll fressen. Und heute bestätigt man das eigentlich die Molkereien, dass das schon ein Werbeeffekt ist auch mit Weidewirtschaft. Und auch der Tourismus profitiert davon, weil die ganzen norddeutschen Leute, die da sind, oder auch die Gäste, die bei uns eintreffen im Leitzachtal, die sagen, wunderbar, das ist das, was bei ihnen nicht mehr vorfinden. Glocken an die Viecher dran, manche stört es, manche sehen das wieder anders da. Und die haben wirklich, ja, die fahren deswegen schon in das Berggebiet, weil sie da wirklich noch Vieh auf der Weide sehen. Und anders da halt einfach einmal.
Und ein Auge dafür, das festzuhalten, hat natürlich dann der Fotograf, der, Klaus Einwanger, da muss man schon einen Blick dann doch haben. Mhm. Er, der Nikolaus Schreier, der betreibt es und du bist aber geeignet, mit deiner Kamera das einzufangen, festzuhalten. Das ist ja dann auch was Besonderes. Also wenn ich bin auch vielleicht fasziniert und schätze das wert, was der Nikolaus Schreier macht, aber mit meinem Handy oder mit meinem bisschen Kamera, was ich hätte, kann ich es nicht so festhalten, ja. wie du das mit deinem professionellen Auge und Gerät machst.
Ja, aber es gibt natürlich einen ganz wesentlichen Aspekt, der wirklich genannt werden muss, ist, dass mir jemand wie der Klaus einfach den Zutritt zur Familie, zu allen alltäglichen Dingen gegeben hat. Ja, du kannst, also was sonst ja oft falsch gemacht wird in Reportagen, in Fotografie, dass du einfach einmal schnell hingehst, ich sage jetzt bewusst abknipst und wieder gehst. Und ich habe einfach vom Klaus und seiner Familie das Vertrauen bekommen, Teil in den Momenten, wo ich da sei, da durfte, Teil von einem Ablauf zu sein. Und dann natürlich die Möglichkeit zu kriegen, in aller Ruhe zu schauen, was passiert da. Und natürlich ist es so, du kannst den Ablauf ja nicht, okay, das machen wir jetzt nochmal, wie es in der Werbefotografie ist, ja? Sondern es ist halt so. Und die Kunst, die wir schon mitgebracht haben, ist so einen Ablauf uns zu beobachten und ich sage immer so vorzupostulieren, was das Nächste sein könnte, um dann am richtigen Punkt zum Beispiel zu stehen, weil ein Foto erzählt ja eine Geschichte, in einem Film kann ich einen Ablauf machen. Wir waren immer mit einer Filmkamera, mit einer Drohne und ich als Fotograf dabei, also quasi die Regie für den Film und selber fotografiert, sodass wir auch Filmdokumentationen gemacht haben. Aber als Fotograf musste ich immer gucken, wo bin ich dann zur rechten Zeit. Aber ganz, ganz wichtig ist einfach das Vertrauen, dass ich da sein durfte. Und was wir eben auch vom Projektbeginn, ist es so, dass man am Anfang gesagt hat, ja, okay, wie oft sind wir denn da? Und wie der Klaus zuerst so gesagt hat, ja, das ist ein kleines Projekt. Im Endeffekt waren bei den 8 Familien, die wir begleitet haben, so 16 bis 20 Tage geplant. Insgesamt waren wir über 80 Tage unterwegs und noch viel mehr als mit dem, wo wir uns Sachen angeguckt haben oder so. Also auch da immer wieder da sein zu dürfen. Und es hat zum Beispiel auch super funktioniert mit der Kommunikation, was morgen läuft oder was an dem Tag ist oder verschieben. Und auch diese Offenheit, hey, uns was anzubieten, könnt ihr, wir machen das. Und auch das Verständnis, weil natürlich der Klaus dann gesagt hat, du, das ist ja alles nichts Besonderes. Ich sage, doch, das ist unglaublich besonders, weil wir können jetzt Dinge zeigen, die eben jemand, der nicht bei euch sein darf, der nicht im Leitzachtal ist, der nicht diese Wertschätzung kriegt, dass er bei euch im Betrieb dabei sein darf, das kann der nicht sehen. Also da habe ich als Fotograf und als Filmemacher die Möglichkeit, das zu zeigen. Aber nur mit der Möglichkeit, dass ich da sein darf. Und das ist eigentlich das Herausragende gewesen, dass ich die Chance bekommen habe, dabei zu sein, Teil zu sein, des Alltags zu sein und auch da keine Ressentiments erlebt habe, was wir zeigen dürfen oder was wir nicht zeigen dürfen. Sondern wir waren wirklich ungeschminkt und ganz normal in dem wunderbar und positivsten Sinn normalen Alltag dabei. Mhm.
Also und der Klaus ist der Nikolaus Schreier ist jetzt praktisch exemplarisch da? Es gibt ja nicht nur, bist ja nicht nur du porträtiert, sondern wie viele Familien sind es insgesamt?
Insgesamt haben wir 8 Familien porträtieren dürfen. Und wir haben das ja mit dem Kunden von mir, der Firma Bergerer, eben recherchiert. Wer hätte da Lust? Wer würde sich Zeit nehmen? Ich habe alle Familien vorher besucht, habe ihnen das Projekt vorgestellt. Und was halt schon spannend war und sehr schön für mich, wir haben 2018, 2019 begonnen und dann kam ja, wie gesagt, die Pandemie dazwischen und alle waren aber anschließend trotzdem noch dabei. Also das war wirklich so, dass wir haben dann nach 2 Jahren den Ball wieder aufgenommen und haben gesagt, du, jetzt wird man wieder starten, passt das für euch? Und was mich schon gefreut hat, ist, dass keiner irgendwie auch aus der Situation so frustriert war oder irgendwas, sondern ja klar, lass uns weitermachen.
Und es war natürlich dann keine Posiererei, das geht ja nicht, sondern Klaus...
Das waren wirklich tatsächliche Momente, wo der Klaus eingefangen hat und wirklich Ablauf. Mir selber war nicht wie in Heimatfilmen jetzt in extra schöner Kleidung, sondern wirklich in Tageskleidung, wie man es halt da anhat, wird man halt die Arbeit verrichtet. Also nicht zur Show gestellt, sondern in Wirklichkeit abgelaufen, so möchte man es auch rüberbringen. Mhm. Und das waren wirklich die ganzen 7 anderen Betriebe genauso. Die waren wirklich zugänglich und was möchtest du anders? Du kannst nur einmal deinen Ablauf wirklich schildern und keiner geht mit seinem Vieh grob um. Jeder will ja da was erzeugen. Ich sage aber, das sind meine weiblichen Mitarbeiter. Ich muss von denen leben. Und wenn ich mit denen gut umgehe, bringen auch mir die Freude. Also die sind anständig. Das ist aber bei allen Betrieben so. Wir sind auch im Betrieb, ich war auch im dabei, im Rotwandgebiet. Ist ja Jahre gestritten worden wegen Wegebau. Aber mittlerweile haben wir das so, wie wir es wollten. Und das ist schon was Schönes. Also im Betrieb, es ist ja nachweislich, dass so also ein Jungkur, die wo dann als Kalbin, als Teenager sind sie auf der Alm und als Jungkur ist dann einmal in seiner Lebensqualität, die werden auch schon langsam die Kur. Und die werden halt viel lieber gekauft am Markt. Weil die halten halt 2 oder 3 Laktationen mehr aus. Die sind von der Bemuskelung, vom Knochenaufbau, die sind Bergsteiger, die sind Spitzensportler. Ich vergleiche das aber mit Spitzensportler. Und das war auch beim Klaus so schön. Der hat auch Almerlebnis einmal richtig miterlebt, was da auch mit Drohing so einmal erhalten. Und der war sich da nie zu schade, der ist um 4 Uhr in der Früh schon aufgestanden und hat so Sachen mitverfolgt. Und das finde ich so schön, wenn sich einer da so in das Zeug legt, und mit dir das wirklich zeigt, wie so ein Betriebsablauf ist. Nicht steht, sondern wirklich, das ist der Ablauf. Und manchmal geht auch was schief, ist klar, es ist ein Lebewesen. Aber es ist der Tagesablauf. Und wir möchten das Beste draus machen. Und das versuchen alle, die wo jetzt da im Bergbau überleben möchten oder da weiter bewirtschaften. Und ich habe mich halt da immer schon gern reingehängt und sagen, ich möchte es da halten. Warum muss man alles umbauen? Warum lässt man das nicht, so wie wir das haben? Und jeder war zufrieden und das konnten wir konnten ja schön leben davon. Wenn man nicht so viele Nebengebühren mitgerängt hat oder Auferlegungen, wo man eigentlich nicht brauchen. Die Düngeverordnung, die passt überall. Aber warum bei uns im Bergbauengebiet? Da hat immer schon jeder geachtet drauf, dass er das Beste vor der Reihe bringt und nicht irgendwie Gülle hingehalten. Ich meine, wir haben überall schwarze Schafe dabei, das ist klar. Aber unser Ziel ist mit der Natur leben. Also den natürlichen Kreislauf. Und den haben ja unsere Generationen vor uns schon gelebt. Und sonst, ich muss ja echt sagen, wenn die Misswirtschaft betrieben hätten, dann war jetzt nichts Schützenswertes mehr da. Wir hätten nichts mehr. Wir haben über das auch die Generationen uns vorher schon zugestehen, dass die anständig und richtig gewirtschaftet haben. Und jetzt hast du halt für Möglichkeit, technisch ein bisschen Erleichterungen und besser zu machen, aber ich muss es ja nicht übertreiben. Deswegen muss ich auch noch im Rahmen mit der Natur bleiben. Also die Natur kann ich nicht ausschalten. Und das wird halt heim versucht. Aber das ist nicht der richtige Weg. Also ich hätte halt gern, dass wir von der Düngeordnung das ganze Berggebiet befreit werden, weil das müsste ja technisch, computertechnisch halt möglich sein. Und das war schon eine enorme Erleichterung für uns. Weil ich will nicht mit irgend so Schleppschläuche bei mir im Gebiet rumfahren, weil ich habe beide Wirtschaft. Und die Kur ist es gewohnt, dass die eine fein säuberliche Verteilung gehabt hat und da kann ich noch 4 Wochen rein, ohne dass die Kuh Schaden leidet. Aber mit einer Schleppschlauchverteilung sollen sie dazwischen die Dinger rausfressen. Also, das ist für mich unlogisch, weil die Dimension, wo da wirklich in die Luft geht, ist ja eh so minimal, weil wir fragen ja nur, wenn das Wetter dazu passt. Und dann ist das Nächste, ich kann ja das halt auch mit Zusatzmitteln ein bisschen unterbinden. Früher war halt bei der Industrie noch stärker verschmutzt, hat, war mehr Schwefel in der Luft. Das tue ich halt heute in die Gülle mit rein und dann binde ich da einen Stickstoff schon wieder. Mhm. Aber das wird alles nicht gesagt, weil die Industrie muss verdienen. So sehe ich das. Mhm. Und wenn ich heute so Fässer herstelle, erstens sind sie schwer, ich habe einmal die Bodenverdichtung, brauche ich alles nicht. Kann ich mir sparen. Mhm. Und das ist aber nicht gewollt. Weil wir sind der Industriestaat und das sehe ich immer nach wie vor. Mhm. Da muss halt da viel Geld reinbuttert werden und dann ist das erst interessant. Mhm.
Warum? Also das kommt jetzt natürlich so, im Bildband kriegt man das, was jetzt du da gerade so schilderst, das kriegt man dann, das hört man jetzt, im Bildband gibt es keine Zeilen, großartig, aber das höre jetzt alles ein bisschen so raus. Klaus, du hast ja mit minimalem Gepäck eigentlich diesen Bildband erstellt. Im Vergleich, wie du teilweise sonst unterwegs bist, möchte ich jetzt immer sagen, wenn du deine Food-Präsentationen oder deine Werbefotografien sonst machst. Sehe ich das richtig?
Absolut, ja. Für uns war es einfach wichtig, sehr flexibel zu sein, auch jetzt in den Berggebieten wirklich keine Last zu sein. Also wenn wir da dabei sind oder wenn wir mitgehen, dass wir dann nicht jetzt erstmal irgendwie mit einem Fahrzeug irgendwo hinkommen müssen. Also es musste alles rucksackkompatibel sein. Und in meiner Werbewelt, klar, da sind wir auch bei Filmproduktionen mal bis zu 80 Leuten am Set. und hier haben wir eben ganz genau geschaut, was brauchen wir, was ist notwendig, um alles mit reinzunehmen. Wir waren uns eben bewusst, dass wir hinterher Interviews führen dürfen mit den Landwirten. Da sind eben auch die Texte und die Interviews im Buch abgedruckt mit sehr, sehr spannenden Hinweisen und Geschichten. Und insofern haben wir einfach gesagt, ich brauche eine Drohne, ich brauche eine Filmkamera und ich fotografiere. Und da haben wir immer zu dritt oder maximal zu viert ausgerückt. Und was ich schon sagen muss, und da gehört meinem Team ein großer Dank und Lob hin, weil egal ob Samstag, Sonntag, ob Regen war oder wie Klaus zuerst gesagt hat, um 4 Uhr in der Früh, die waren immer mit am Start, weil alleine geht auch da nichts. Und wir waren ein kleines, feines Team, aber ich habe natürlich dann auch immer die Unterstützung von meinen Leuten gehabt und das rechne ich denen hoch an.
Wie kommst du zu den Motiven? Sagt es der Bergbauer oder hast du den Blick entwickelt mit deiner Profisicht?
Also im Vorfeld haben wir so ein bisschen besprochen, was ablaufen könnte, ja, was ungefähr wird. Aber dadurch, wie wir auch zuerst gesagt haben, dass ja nichts positioniert wurde. Ich habe nicht gesagt, wo muss irgendwas, also ein Tier kannst du sowieso nicht positionieren. Und ich wollte auch kein Ballast sein. Das heißt, die Abläufe haben wir versucht, 0,0 zu beeinflussen, sondern einfach da zu sein, wo wir der Annahme waren, dass es ein Motiv gibt. Und mit Sicherheit haben wir auch Motive verpasst, wo wir nicht im richtigen Ort waren. Aber in der Summe des Gesamten war uns ja auch nicht wichtig, einen Ablauf 1:1 zu dokumentieren, sondern eine Stimmung zu zeigen, also ein Momentum mit reinzunehmen, was symbolisch vielleicht auch steht. Ein Foto oder auch ein Filmablauf ist ja irgendwie auch immer Teilsymbolik des Ganzen. Wir hatten aber auch den Ehrgeiz, natürlich möglichst viel mitzunehmen, möglichst viel zu erzählen. Und um einfach eine Dimension zu nennen, im Buch sind jetzt 300 Bilder, insgesamt sind knapp 50.000 Bilder entstanden. Und also es gibt eine Kernauswahl von ungefähr 3.000 bis 4.000 Bildern, aber es war ein langer Prozess dann zu entscheiden, welches Bild wird jetzt im Buch abgedruckt. Und da hatte ich eben eine Kuratorin, die Sonja Winterberg an meiner Seite und den Christian Grundl, der Grafikdesigner. Auch da waren wir in einem ganz kleinen Team, die das Buch gemacht haben. Und wir haben uns auch wieder entschieden, das Buch selbst zu produzieren, ohne Verlag, um einfach auch wirklich da absolute Freiheit zu haben, wie wir das gestalten wollen.
Mhm. Jetzt hast du in dem Buch sind auch ein paar Artikel, wenig, nicht ausladend, aber dort dann doch ein paar Seiten stark sind ein paar Artikel drin. Und da lese ich so bekannte Namen wie Alexander Herrmann und Magdalena Neuner. Mhm. Wie kommt es denn da dazu?
Die Magdalena Neuner ist Genussbotschafterin von Bergader. Und natürlich auch, jeder kennt sie und ich glaube, deswegen mögen wir sie auch alle sehr gerne. Sie ist einfach sehr, sehr natürlich, ein unglaublich naturverbundener Mensch und unglaublich schön und charismatisch, wenn sie was erzählt. Also sie ist unglaublich fasziniert von den Bergbauern, von der Arbeit, was Bergbauer machen und hat einfach ihr ganzes Leben mit den Alpen verbracht. Den Alexander Herrmann habe ich angerufen und habe gefragt, ob er uns einfach einen Artikel zu diesem Thema schreiben möchte, und er war von dem Thema gleich total begeistert, hat die Monika Schuster, eine Kollegin und Futsalistin, mit reingenommen, und einfach diesen Aspekt aufzuzeigen, und wer könnte das jetzt besser als der Alexander und die Monika, über den Wert des Lebensmittels allgemein und die Wertschätzung des Lebensmittels. Und das war mir einfach nochmal wichtig, dass wir eben nicht nur jetzt diese intensive Arbeit zeigen, sondern eben den Verbrauchernutzen. Ja? Also der Verbrauchernutzen liegt ja ganz klar im Lebensmittel, und da fand ich den Alexander, also ich bin total dankbar, dass er uns da seine Zeit und den Artikel gewidmet hat und uns da einfach nochmal Einblicke gegeben hat.
Ja, das fand ich sehr spannend, weil der den Sternekoch-Tour jetzt zuerst einmal nicht in das Oberbayerische Bergbauernbuch oder Bildband.
Genau. Nee, aber da ist sicherlich aus einer persönlichen Beziehung oder Freundschaft ist das entstanden. Und der Alexander kümmert sich halt unglaublich viel über die Qualität des Lebensmittels, auch in seinen Regionen verstärkt natürlich. Aber insgesamt, wie er die Themen denkt, wie er die Themen angeht, ist er da eine herausragende Persönlichkeit. Mhm.
Ein ganz anderer Aspekt, weil du vorhin die Zahl von den Fotos angesprochen hast, aber das ist mir beim Durchblättern des Buches zuerst eh schon eingefallen, was ich da fragen will, nämlich, dass es ja wohl einen Unterschied macht, wie man heutzutage fotografieren kann, sprich digital, also sprich auch mit einer Bilderflut. Mhm. Alle wir Handynutzer, wir fotografieren uns ja zu Tode und völlig gedankenlos. Jetzt sitzt hier der Profi, der natürlich nicht so gedankenlos mit der Kamera durch die Welt geht, aber du hast analoges Zeitalter, genau, in der Fotografie auch noch mitgekriegt. Mhm. Da wäre es nicht möglich gewesen. Wie viele Bilder hast du vorhin gesagt?
Also ungefähr 50.000. Ja. Und es ist aber schon so, dass ich zum Beispiel, gerade weil ich geprägt bin aus der analogen Zeit, also ich fotografiere immer noch manuell. Also auch ich habe mich seit 2019 absolut auf Leica eingeschossen, fotografiere, weil die das so reduziert haben. Ja, wenn du in allen anderen digitalen Welten hast du einfach Kameras, die überbordend mit Technik sind. Mit der Leica finde ich einfach eine sehr schöne Option, Technik als Option, aber eine Möglichkeit zur Redundanz. Das heißt, ich fotografiere alle Fotos auf manuell. Das heißt, ich habe es einfach so gelernt, und so verstehe ich Fotografie auch, dass mir jetzt die Kamera nicht die Belichtung abnimmt. Ja? Das Einzige, was ich mittlerweile mache, ist, dass ich einen Autofokus benutze. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass ich das Fotografieren auch hier sehe und den Fotografen fordere, dass er sich überlegt, wie er das Bild richtig belichtet. Die Vielzahl der Bilder ist natürlich jetzt leichter möglich als über den Stier, das ist auf alle Fälle richtig. Ist aber auch in dem Moment wichtig gewesen, also um Vergleich zu haben, also wenn ich ein Modeshooting oder ein People-Shooting habe, dann fotografieren wir 5.000, 6.000 Bilder am Tag. Ja? Also das ist, also insofern ist die Relation schon, dass es sehr gewählt ist. Ich fotografiere auch nie auf Serienbild, sondern ich fotografiere immer einzeln jedes Motiv. Aber du bist natürlich trotzdem dem Moment ausgesetzt, wie der Fokus jetzt war oder auch wie Bewegungen gezeigt werden. Im Foto brauchst du einfach immer die Idee eines Bildes, das ist, dass du in einem Bild ja eine Komplexität einer Geschichte erzählst. Film kann das anders durch verschiedene Snippets oder durch verschiedene Blickwinkel einer gleichen Szene, aber im Bild habe ich ja die Aufgabe, mit einem Motiv Stimmung abzuholen, und dann erlaube ich mir eben, das auch in Variationen zu machen, und ich bin mittlerweile natürlich schon etwas, wie soll ich sagen, üppiger geworden. Also wenn ich dir fotografiere, muss ich natürlich deutlich schauen, okay, du erlaubst dir heute 3 oder 5 Filme, mehr nicht. Und beim Digitalen geht es natürlich ein bisschen nach oben raus. Mhm, mh. Aber zum Beispiel auch, wie wir die Porträts gemacht haben, habe ich einfach ganz klar maximal 5 oder 6 Mal ausgelöst, nicht öfter. Ja, also wir haben die Porträts in Extra-Sessions noch gemacht dann. Ich durfte nochmal zu jeder Familie kommen, und da habe ich maximal 5 bis 6 Mal ausgelöst.
Am Wendelstein zu Hause ist der Bergbauer Nikolaus Schreier. Und er ist porträtiert worden, unter anderem in dem wunderschönen Bildband Bergbauern von Klaus-Maria Einwanger. Fotograf, der über seine Jahre, Jahrzehnte auf der ganzen Welt schon unterwegs war. Food-Spezialist nennt man es, Essensfotograf. Aber jetzt hat er sich seiner Heimat gewidmet und diesen Bildband erstellt. Klaus, du hast vorhin erzählt, 50.000 Fotos sind entstanden und dann hast du natürlich mit deinem geschulten Auge eine Auswahl getroffen, woraus dieser Bildband entstanden ist. Jetzt aber, es klingt zuerst einmal arg viel, haben wir vorhin schon gehört, so viel ist es dann doch wieder nicht. Wie sind deine Motive entstanden, weil der Bauer Klaus Schreier nebendran gestanden ist und gesagt hat, Klaus, geh her, da musst die Linse draufhalten, oder wie ist das gegangen?
Nein, ich muss jetzt echt zum Klaus sagen, das war ein super schöner Ablauf, der war überhaupt nicht störend, sondern der war einfach da und hat das Motive, also das war ein ganz normaler Arbeitsablauf bei mir, wie sonst auch. Und der Klaus hat das im Fixier gehabt, hat das festhalten können. Ohne, dass da jemals drüber gesprochen worden ist, sondern der hat das, ja, der hat das im Gespür. Das ist der geborene Fachmann für sowas. Muss ich echt sagen. Also, es war für uns bei keinem Betrieb, wir haben uns auch da mal abgeredet, die haben gesagt, das war nicht störend. Das war nicht so, wie man so, die haben es kennt von Fernsehsendungen, klappe auf, klappe zu, sondern, nein, das ist abgelaufen wie im normalen Betrieb.
Wie wenn er nicht da wäre, genau. Fast, oder?
Ja. Nein, nicht. Und der hat das fotografiert und die Foto haben passt. Da hat man selber mal seinen Ablauf gesehen. Weil ich kann ja nicht sagen, weil ich bin ja dabei. Aber der hat das festgehalten und gesagt, ja, kann man vielleicht ein bisschen anders da wieder machen. Aber das war festgehalten und das war halt so. Und das hat der Klaus wirklich gut hingekriegt. Also ich muss ihn bewundern. Ich muss das bewundern, aber ja, er war auch neu in der Materie drin, aber er hat das sofort gewusst, was ist wichtig und was passt. Und das, glaube ich, hat er gut gekriegt. Also ich muss sagen, super.
Neu in der Materie, sagt der eine Klaus zum anderen Klaus. Also es war schon auch was Besonderes für dich.
Du, auf alle Fälle. Weil ich habe zwar als Kind natürlich schon das Glück gehabt, mal auf einen landwirtschaftlichen Betrieb mit dabei zu sein, weil meine Tanten Betriebe hatten. Ich habe auch mit dem Traktor fahren dürfen und einem Steuer dabei. Aber das ist A, lang her, und B, war das ja immer eine Sondersituation. Ich war immer im Urlaub da, ja, und habe ein bisschen mitgearbeitet. Aber einfach in diese Welt mit einzutauchen, und jetzt nehme ich nur mal den Begriff, mit dieser kindlichen Naivität und Offenheit, was passiert denn da? Ja, eben gar nicht zu planen im Sinne, das muss jetzt passieren oder ich will oder brauche dieses Motiv, was ja durchaus in meiner Werbewelt ist. Also da jage ich ja Motiven hinterher oder habe auch ganz klare Ansagen, was ich zu erreichen habe. Und hier durfte ich einfach Teil eines Alltags sein und habe die Aufgabe gehabt, natürlich Dinge zu zeigen, die mir selber neu war. Also konnte ich eben mit dieser Neugierde die Kamera nur dazwischen schalten und sagen, okay, ich schaue mir das jetzt neugierig durch die Kamera an. Und ja, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt.
Also ich finde, dass das schon super fotografiert ist und dass das eigentlich schon eine Idee war, aus den vielen Aufnahmen, die da sind, dass man da jetzt ein Buch kreiert hat. Ich finde, dann ist das auch eigentlich mit eingebunden, was wirklich abläuft. Und da kann ich ihm nur gratulieren dazu. Also ich hoffe, dass das wirklich gut angenommen wird. Und ich finde, der Fotograf war nicht schuld dran.
Nee, es ist wirklich für uns natürlich ein herausragendes Thema, weil du sonst komme ich an ein Shooting hin, bin 2 Tage da und spiele dann keine Rolle mehr. Ja, und wir haben im letzten Mal auch eine tolle Eröffnung haben dürfen und das Buch präsentiert in Traunstein. Alle Familien waren da von den Landwirten. Und was da für eine schöne Stimmung ist, was da für eine Wärme da ist, was da zusammengewachsen ist, ja, das habe ich in meinem Leben so vorher noch nicht gehabt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch dieses gegenseitige Anerkennen, dieses gegenseitige Wertschätzen, präsent sein, wahrnehmen, das habe ich ich bin jetzt doch seit 40 Jahren im Beruf fast, noch nie so erlebt, und das werde ich mein Lebtag nicht vergessen, definitiv nicht.
Also Klaus, das ist ja schon eine Auszeichnung. Bei aller Wertschätzung deiner Tätigkeit rund um den Globus, wo du ja viele Menschen und Persönlichkeiten schon kennengelernt hast, sagt aber da der Klaus-Maria Einwanger, dass es rund um den Wendelstein hat er eine besondere Erfahrung gemacht.
Definitiv.
Ja, ich konnte es nur bestätigen. Es war wirklich sehr schön in Traunstein. Mir ist da reingekommen, das war schon ja, das war einfach eine Lebensqualität, wie wenn man daheim gewesen war. Mhm. Also das war wirklich alles so locker und es hat so eine Harmonie geherrscht in den Saal, das hat alles gepasst. Mhm. Also das muss man echt sagen. Ich habe auch selten sowas erlebt, wo eigentlich keine Kritik im Saal war, sondern alle waren da überrascht über das Ganze, über das Thema, die Themen da eigentlich aufgepriesen worden sind. Mhm. Und jeder war eigentlich gern dabei. Ja. Also ich muss auch sagen, mir hat das, ich habe mir auch gedacht, ja, das bin ja wirklich gespannt, was da rauskommt.
Jetzt muss ich ein bisschen
Werbung, war wirklich interessant.
Werbung in eigener Sache machen. Der Kollege Andreas Estner ist mit dir demnächst auch noch unterwegs.
Genau, also das ist auch eine ganz schöne Sache. Am 19. Juni sind Andreas Estner und ich zusammen in Bad Aibling. In der Bücherei, in einem Buchstore Librano und dürfen da abends unsere Bücher vorstellen. Ja? Und also wer da Lust und Zeit hat, wäre ganz, ganz toll, wenn da jemand vorbeikommt noch zusätzlich. Das wird ein schöner Abend, das wird ein spannender Abend, das wird ein heimatverbundener Abend, der mit Historie und Bildern zu tun hat. Und ja, vielleicht seid gespannt, ich glaube, das wird sehr spannend.
Ja, und einen Einblick haben wir ja heute schon gekriegt mit diesen zwei Herren, der Nikolaus Schreier, Bergbauer aus Fischbachau und der Klaus-Maria Einwanger, Fotograf aus Oberaudorf oder aus München oder aus Berlin oder Rosenheim oder Hamburg oder in der Welt zu Hause, wie man es nennen will, oder?
Ja, genau, also einer unserer Slogan ist ja in Rosenheim, aber in der Welt zu Hause, genau, das ist wirklich so und das finde ich auch schön so.
Ja. Also, meine Herren, vergelt's Gott für euren Besuch, dass ihr euch auf den Weg nach München gemacht habt. Dankeschön.
Von unserer Seite vielen, vielen Dank, oder von meiner Seite vielen Dank, Hannes, dass wir hier sein durften und du uns die Zeit gegeben hast.
Ja, ich finde auch, das war sehr interessant und war wirklich auch ein ganz angenehmes Gespräch.
Haben wir 2 Stunden wunderbar geratscht mit ein bisschen am Inhalt, hätte ich sagen.
Ja, alles,
so, alles. Und jetzt, weil in deinem Buch, ja, der Autoren, ein bisschen was wird ja auch geschrieben. Alexander Herrmann ist mit drin, Monika Schuster, Sonja Winterberg, Christian Grundl und Magdalena Neuner haben wir vorhin gehört. Also, eine gute Zeit euch. Für Gott miteinander.
Für Gott.
Für Gott.